Um die nach Osten gelegenen Fenster des Pariser Polizeipräsidiums drängten sich in den warmen Monaten zur Frühstückszeit junge Polizisten, die hofften, die Schauspielerin Simone Signoret an der nahen Place Dauphin auf ihrem Balkon beim Kaffeetrinken beobachten zu können. Inspektor Popy, der an seinem Schreibtisch arbeitete, schaute nicht einmal von seinen Akten auf, als es hieß, die Balkontür der Schauspielerin öffne sich. Und er ließ sich auch nicht von dem enttäuschten Aufstöhnen stören, das durch die Reihen der jungen Kollegen ging, als nur die Haushälterin nach draußen kam, um die Balkonblumen zu gießen. Sein Fenster stand offen, und er konnte ganz schwach den Lärm der kommunistischen Demonstrationen auf dem Quai des Orfèvres und dem Pont Neuf hören. Die Demonstranten waren vorwiegend Studenten, die lauthals »Freiheit für Hannibal« skandierten. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift »Tod dem Faschismus« und verlangten die sofortige Freilassung Hannibal Lecters, der zu einer Art Corps célèbre avanciert war. Zahlreiche Leserbriefe in L'Humanité und Le Canard Enchaîné setzten sich für ihn ein, und Le Canard veröffentlichte ein Foto des brennenden Wracks der Christabel mit der Unterschrift »Gekochte Kannibalen«. Inspektor Popy hatte eine Kurzmitteilung des Staatsanwalts vor sich liegen, in der dieser anfragte, was Hannibal Lecter definitiv nachgewiesen werden könne. Angesichts des nach dem Krieg noch immer vorherrschenden Geistes der Vergeltung, l'épuration sauvage, musste eine Verurteilung wegen der Ermordung von Faschisten und Kriegsverbrechern bombenfest untermauert sein und wäre, selbst wenn gerechtfertigt, in jedem Fall politisch unpopulär. Der Mord an dem Metzger Paul Momond liege Jahre zurück und das Beweismaterial beschränke sich auf den Geruch von Nelkenöl, führte der Ankläger an. Würde das ausreichen, um die Japanerin, diese Murasaki, festzunehmen? Steckte sie mit Hannibal Lecter womöglich unter einer Decke? Fragte der Staatsanwalt. Inspektor Popy riet von einer Festsetzung Lady Murasakis ab. Die genauen Todesumstände des Restaurantbesitzers Kollners oder des kryptofaschistischen Restaurantbesitzers und Schwarzmarkthändlers Kollners, wie er in der Presse bezeichnet wurde, konnten nicht ermittelt werden. In seiner Schädeldecke befand sich ein Loch unbekannten Ursprungs und Zunge und Gaumen waren von unbekannten Tätern durchstochen worden. Wie ein Paraffintest ergab, hatte er einen Revolver abgefeuert. Von den toten Männern auf dem Hausboot waren nur noch Fett und Ruß übrig. Sie waren als Entführer und Menschenhändler bekannt. War nicht ein Lieferwagen mit zwei gefangen gehaltenen Frauen entdeckt worden, nachdem die Japanerin, diese Murasaki, der Polizei eine Autonummer zukommen ließ? Der junge Mann war nicht vorbestraft. Er war der beste Medizinstudent seines Jahrgangs. Hannibal meldete sich freiwillig für eine Tätigkeit in der Gefängnisapotheke und stellte bei Gericht einen Antrag, sein Medizinstudium wieder aufnehmen zu dürfen. Dr. Claire de Vries, die Leiterin des neu gegründeten forensischen Labors der Polizei, eine intelligente und attraktive Frau, fand, ein Mann mit Hannibals Fähigkeiten könne außerordentlich nützlich sein beim Aufbau einer Abteilung für qualitative Analyse und Toxinbestimmung, der nur ein Minimum an Reagenzien und Geräten zur Verfügung stand. Sie schrieb einen entsprechenden Brief, in dem sie seinen Antrag befürwortete. Professor Dumas, dessen unerbittlich gute Laune Popy über alle Maßen reizte, reichte ein Empfehlungsschreiben ein, in dem er sich voll des Lobes über Hannibal äußerte und darauf hinwies, dass das Johns Hopkins Medical Center in Baltimore in den Vereinigten Staaten Hannibal Lecter eine Stelle als Assistenzarzt angeboten habe, nachdem man seine Illustrationen für den neuen Anatomieatlas gesehen habe. Dumas verwies mit unüberhörbarem Nachdruck auf die Moralitätsklausel. Drei Wochen später verließ Hannibal den Justizpalast gegen den Widerstand Inspektor Popys als freier Mann und kehrte in sein Zimmer über dem Medizinischen Institut zurück. Popy verabschiedete sich nicht von ihm. Ein Wärter brachte ihm einfach seine Kleider. Hannibal schlief sehr gut in seinem Zimmer. Am Morgen rief er in der Wohnung an der Place de Vosges an und stellte fest, dass Lady Murasakis Anschluss abgemeldet worden war. Er fuhr hin und schloss die Tür mit seinem Schlüssel auf. Bis auf das Telefontischchen war die Wohnung leer. Neben dem Telefon lag ein Brief an ihn. Er war an dem verkohlten Zweig aus Hiroshima befestigt, den Lady Murasakis Vater ihr geschickt hatte. In dem Brief stand: »Leb wohl, Hannibal. Ich bin nach Hause zurückgekehrt.« Auf dem Weg zum Essen warf er den verkohlten Zweig in die Seine. Im Restaurant Champ de Mars genehmigte er sich Hasenpfeffer. Er speiste allein, aber er war nicht einsam. Hannibal war in den langen Winter seines Herzens eingetreten. Er schlief tief und fest und wurde nicht wie andere Menschen in seinen Träumen heimgesucht. Große weiche Schneeflocken fallen in der stillen Morgenluft an der Lièvre in Quebec und bleiben flaumig auf den Fenstersimsen des Caribou Corner Shop für Jagdbedarf und Taxidermie liegen. Wie Federn schweben die dicken Schneeflocken auf Hannibal Lecters Haar herab, als er den baumgesäumten Weg zu dem Blockhaus hinaufwandert. Der Laden ist geöffnet. Er kann »O Canada« aus einem Radio im Nebenzimmer hören, wo die Übertragung eines Eishockeyspiels beginnt. An den Wänden hängen Tiertrophäen. Ganz oben ist ein Elchkopf und darunter angeordnet sind nach sixtinischer Manier lebende Bilder mit Polarfuchs und Schneehuhn, sanftäugigem Reh und Rotluchs. Auf dem Ladentisch ist ein in zahlreiche Fächer unterteilter Ablagekasten mit Glasaugen für ausgestopfte Tiere. Hannibal stellt seine Tasche ab und stochert mit einem Finger in den Augen herum. Er findet ein Paar in einem extrem hellen Blau, das für einen liebgewonnenen, verstorbenen Husky gedacht war. Hannibal nimmt die Augen aus dem Kasten und legt sie nebeneinander auf den Ladentisch. Der Geschäftsinhaber kommt aus dem Hinterzimmer. Bronnys Grenzbart ist inzwischen meliert. Seine Schläfen beginnen zu ergrauen.
»Ja, kann ich Ihnen helfen?«
Hannibal sieht ihm kurz aufmerksam ins Gesicht, dann stochert er in dem Kasten herum und findet ein paar Augen, deren helles Braun denen von Grenz gleicht.
»Was ist?« fragt Grenz.
»Ich komme, um einen Kopf abzuholen«, sagt Hannibal.
»Welchen? Haben Sie Ihren Abholschein dabei?«
»Ich sehe ihn aber nicht an der Wand hängen.«
»Wahrscheinlich habe ich ihn hinten.«
»Darf ich Sie begleiten?« »Ich zeige Ihnen, welcher es ist«, schlägt Hannibal vor. Er nimmt seine Tasche mit. Sie enthält ein paar Kleidungsstücke, ein Hackbeil und eine Gummischürze mit der Aufschrift »Eigentum Johns Hopkins«. Es war sehr aufschlussreich, Grenz Korrespondenz und sein Adressbuch mit der Liste der gesuchten Mitglieder der SS-Division Totenkopf zu vergleichen, die von den Engländern nach dem Krieg in Umlauf gebracht worden war. Grenz hatte eine ganze Reihe von Briefpartnern in Kanada und Paraguay, sowie einige in den Vereinigten Staaten. Hannibal studierte die Unterlagen im Zug, indem er sich dank des Inhalts von Grenz Bargeldschatulle ein Einzelabteil geleistet hatte. Auf der Rückfahrt zu seiner Assistenzarztstelle in Baltimore legte er in Montreal einen kurzen Zwischenhalt ein, um Grenz Kopf an einen der Brieffreunde des Tierpräparators zu schicken und als Absender Namen und Adresse eines anderen anzugeben. Er wurde nicht von Wut auf Grenz geplagt. Er wurde überhaupt nicht mehr von Wut geplagt oder von Träumen gepeinigt. Er hatte gerade Urlaub und Grenz umzubringen schien ihm erquicklicher als Ski zu fahren. Warm und gut gefedert ratterte der Zug nach Süden, in Richtung Amerika. Das war so ganz anders als die lange Zugfahrt, die er als Jugendlicher nach Litauen unternommen hatte. Er würde über Nacht in New York bleiben, als Grenzgast im Carlisle absteigen und sich eine Theateraufführung ansehen. Er hatte Karten für bei Anruf Mord und Picknick. Er entschied sich schließlich für Picknick, weil er Theatermorde wenig überzeugend fand. Amerika faszinierte ihn. Welch ein Überfluss an Wärme und Elektrizität. Was für seltsame breite Autos. Amerikanische Gesichter, offen, aber nicht unschuldig, leicht zu lesen. Die Nacht brach herein und der Speisewagenkellner brachte eine Kerze an seinen Tisch. Der blutrote Bordeaux in seinem Glas zitterte ganz leicht mit den Bewegungen des Zuges. Einmal wachte er mitten in der Nacht an einer Haltestelle auf und hörte, wie Bahnarbeiter das Fahrgestell mit einem Dampfstrahler vom Eis befreiten, während der Wind dicke Dampfwolken an seinem Fenster vorbeitrieb. Mit einem leichten Ruck fuhr der Zug wieder an und glitt dann flüssig von den Bahnhofslichtern fort in die Nacht hinein, beständig weiter nach Süden dampfend, in Richtung Amerika. Die Sicht vor seinem Fenster klärte sich, und er erblickte die Sterne.